0 Sterne Deluxe.
Folge 171.
Herzlich willkommen zu 0 Sterne Deluxe, der Podcast rund ums Kochen, Essen und Genießen, in welchem du regelmäßig alle Basics rund um das Thema Kochen und Küche erfährst. Um so authentisch zu kochen wie Mama oder Omi, brauchst du keine Tipps von angesagten Sterneköchen oder hippen Foodbloggern, sondern praxisnahe und bodenständige Hilfe, ohne Schnick und Schnack. Und hier ist dein Gast.
Hi, hier ist Damian und ich danke dir, dass ich in den nächsten Minuten zu Gast in deinem Ohr sein darf.
Manche Themen muss man behutsam anpacken, nicht weil sie schmutzig wären, sondern weil sie leicht missverstanden werden können, weil sie zwischen den Zeilen leben, weil sie etwas in den Köpfen auslösen, noch bevor der erste Satz wirklich zu Ende gesprochen ist. Und genau so ein Thema haben wir heute, denn heute reden wir über Verhältnisse. Und bevor jetzt bei den ersten Koch-Rookies nervös der Puls hochgeht, weil sie glauben, ich würde hier demnächst heimlich private Geschichten aus fremden Schlafzimmern ausplaudern, kann ich direkt Entwarnung geben. Keine Sorge, ich erzähle heute keine schmutzigen Geheimnisse aus eurem Liebesleben, keine fragwürdigen Eskapaden aus Wochenendseminaren und auch keine Details über jenes ominöse Verhältnis mit der Kollegin aus der Buchhaltung, die plötzlich auffällig oft dieselben Mittagspausen wie der Kollege hatte. Nein, wir reden heute über Verhältnisse in der Küche, über Mischungsverhältnisse, über Mengen, über Relationen, über die Frage, wie Dinge zueinander stehen müssen, damit am Ende etwas Gutes dabei herauskommt. Und wenn wir ehrlich sind, dann ist das ja gar nicht so weit weg voneinander. Denn auch in der Küche hängt ziemlich viel davon ab, wie zwei Dinge zueinander stehen, wie viel Nähe sie vertragen, wie viel Distanz sinnvoll ist, wer dominiert, wer ausgleicht, wer Spannung reinbringt und ab wann ein Verhältnis kippt. Das klingt jetzt vielleicht schon ein bisschen verdächtig nach Paartherapie mit Schneebesen, aber genau darin liegt ja der Reiz dieses Themas. Denn das Wort Verhältnis ist so ein wunderbares deutsches Wort, das gleichzeitig geschniegelt und unanständig wirken kann. Auf der einen Seite klingt es nach Mathematikunterricht, nach Tafel, Kreide, Prozentrechnung und dem Moment, in dem jemand vorne erklärt, dass 3 sich zu 1 verhält wie 9 zu 3 und hinten in der Klasse alle innerlich sterben. Aber auf der anderen Seite ist ein Verhältnis eben auch das, worüber man nur halb offen spricht. Etwas Heimliches, etwas Pikantes, etwas, das Spannung verspricht, Würze, vielleicht auch Ärger, auf jeden Fall aber mehr Reibung als eine langjährige eingespielte Verbindung, in der man sich irgendwann nur noch darüber unterhält, ob genug Klopapier im Haus ist. Ich mag solche Wörter. Wörter, die mehr als ein Leben führen. Wörter, die tagsüber geschniegelt im Büro sitzen und abends plötzlich mit offenem Hemdkragen an der Bar lehnen. Wörter, die nach Ordnung klingen und trotzdem einen Hauch Gefahr in sich tragen. Und Verhältnis gehört ganz sicher dazu. Denn ursprünglich ist das Wort ja erstmal vollkommen harmlos. Es beschreibt, wie Dinge zueinander stehen. Eine Relation, eine Zuordnung, ein Zusammenhang, ein Verhältnis von Fett zu Mehl, von Öl zu Essig, von Wasser zu Reis. Ganz sachlich, ganz nüchtern, ganz unaufgeregt. Und dann hat sich diese Grundidee eben auch auf Menschen übertragen. Wie stehen zwei Menschen zueinander? In welchem Verhältnis? Kollegial, freundschaftlich, verwandtschaftlich oder eben etwas enger? Und schon ist aus einer mathematischen Ordnung eine kleine menschliche Unordnung geworden. Ich finde das herrlich, weil Sprache damit etwas offenlegt, das wir in der Küche die ganze Zeit erleben, ohne groß darüber nachzudenken natürlich. Auch Kochen ist ja letztlich nichts anderes als ein ständiges in Beziehung setzen. Wie viel Fett braucht etwas, damit es schmeckt, aber nicht schmiert? Wie viel Säure braucht ein Dressing, damit es Spannung hat, aber nicht aggressiv wird? Wie viel Flüssigkeit verträgt eine Polenta, bevor sie ihre Haltung verliert? Und Kochen ist also in Wahrheit eine einzige große Beziehungsarbeit. Und wenn man diesen Gedanken einmal zulässt, dann wird plötzlich ganz vieles daran wahnsinnig schön. Denn wir reden ja in der Küche ständig über Dinge, die genauso gut aus einem halb angetrunkenen Beziehungsgespräch stammen könnten. Balance, Bindung, Harmonie, Dominanz, Reibung, Schärfe, Spannung, Verführung, Treue, Versuchung, Überforderung und Überwürzung. Allein darin steckt schon genug Stoff für einen Sommer voller Missverständnisse. Und vielleicht ist genau das auch der Grund, warum mich dieses Thema so reizt, weil es auf dem Papier trocken wirkt. Mischungsverhältnisse. Ganz ehrlich, das klingt erstmal nicht nach Feuerwerk, nicht nach Küchenthriller, nicht nach großer Erzählung, eher nach Lernzettel, Merkregel und der Art von Wissen, das Menschen gern überspringen, weil sie lieber direkt zum Käsefaden und zum knusprigen Endergebnis möchten. Aber unter dieser nüchternen Oberfläche steckt eben etwas ganz anderes. Denn wer Verhältnisse versteht, versteht plötzlich, warum Dinge gelingen. Und das ist in der Küche ein enorm befreiender Moment, weil man aufhört, bloß nachzukochen, weil man beginnt zu begreifen. Weil man merkt, dass gute Küche nicht aus Zufall entsteht, sondern oft aus erstaunlich einfachen Grundordnungen. Und das ist doch eigentlich etwas Tröstliches. Dass hinter vielen großartigen Dingen keine Magie steckt, sondern ein Verhältnis, das stimmt. Vielleicht gilt das sogar über die Küche hinaus, aber da wollen wir heute nicht zu tief rein. Sonst sitzen wir am Ende noch bei Rotwein und Kerzenlicht und diskutieren darüber, ob mangelnde Bindungskraft im Alltag womöglich etwas mit fehlender Emulgierung zu tun hat. Obwohl, ganz ehrlich, ganz falsch wäre das wahrscheinlich nicht. Bevor wir aber gleich in die Küche abtauchen, lohnt sich ein kleiner sprachlicher Ausflug. Denn ich finde es immer spannend, wenn ein deutsches Wort so ein Doppelleben führt und man sich fragt, ist das eigentlich nur bei uns so oder treiben andere Sprachen denselben Schabernack? Und die Antwort ist ein bisschen ja, aber nicht ganz so schön. Im Deutschen ist Verhältnis einfach ein Geschenk, weil es sachlich und anrüchig zugleich sein kann, weil es völlig selbstverständlich sowohl in einem Kochbuch als auch in einem Klatschroman auftauchen könnte, ohne rot zu werden. Im Französischen gibt es dafür zum Beispiel das Wort Liaison. Das ist auch wunderbar. Eine Verbindung, eine Beziehung. Und ja, es kann durchaus auch eine amoröse Beziehung meinen. Das ist schon sehr nah dran. Da ist dieses leicht verruchte Flirren ebenfalls vorhanden. Liaison klingt nur sofort ein bisschen eleganter, mehr nach Parfüm, nach Handschuhen, nach einer Affäre in einem Hotel mit schweren Vorhängen. Selbst wenn am Ende auch dort wahrscheinlich nur zwei Menschen zu viel Wein trinken und schlechte Entscheidungen treffen. Im Italienischen ist es ähnlich spannend. Da landet man schnell bei Relazione oder natürlich bei Begriffen, die stärker in Richtung Liebesaffäre gehen. Aber das Schöne am Deutschen ist eben diese völlige Selbstverständlichkeit, mit der dasselbe Wort einerseits nach Bruchrechnung und andererseits nach Ehekrise klingt. Im Englischen wird es schon unromantischer. Da ist es eine Relationship, eine Beziehung, klar, eine Affair ist die Affäre, aber das mathematische oder kulinarische Verhältnis oder das amoröse Verhältnis liegen sprachlich nicht ganz so charmant aufeinander. Und deshalb finde ich, dass wir Deutschen hier ausnahmsweise mal ein Wort geschenkt bekommen haben, das wirklich etwas kann. Es ist trocken und pikant zugleich. Es ist korrekt und schmuddelig zugleich. Es riecht gleichzeitig nach Lehrbuch und nach schlechtem Gewissen. Und genau deshalb eignet es sich so hervorragend für eine Folge wie diese. Denn wir reden heute über Verhältnisse, die niemandem schaden, aber ziemlich viel besser machen können. Und das ist, wenn wir ehrlich sind, wahrscheinlich ohnehin die erwachsenere Art, neue Verhältnisse ins Leben zu holen. Denn manche Menschen suchen den Kick bekanntlich außerhalb ihrer festen Beziehung. Mehr Reibung, mehr Spannung, mehr Würze, mehr Aufmerksamkeit, mehr von allem, was im Alltag verloren gegangen zu sein scheint. Die gute Nachricht ist, man kann das auch deutlich moralisch sauberer organisieren. Zum Beispiel mit einer ordentlichen Vinaigrette. Und damit sind wir eigentlich genau da, wo wir hinwollen. Das erste Verhältnis, Öl und Essig. Die klassische Vinaigrette und warum Gegensätze Hilfe brauchen. Wenn es ein Verhältnis gibt, das in der Küche fast jeder schon einmal erlebt hat, dann ist es das zwischen Öl und Essig. Und schon daran sieht man, wie viel Wahrheitsgehalt in dieser Folge steckt. Denn Öl und Essig sind nicht gerade das, was man eine einfache Beziehung nennen würde. Sie haben unterschiedliche Temperamente, unterschiedliche Eigenschaften, unterschiedliche Vorstellungen davon, wie man sich im Leben verhält. Der eine ist weich, rund, schmiegend, satt. Der andere scharf, spitz, direkt, manchmal fast ein wenig angriffslustig. Und wenn man sie einfach nur zusammenkippt und hofft, dass die beiden das schon irgendwie unter sich klären, dann passiert genau das, was in vielen schlecht geführten Verhältnissen passiert. Sie trennen sich sofort wieder. Da liegt dann oben das Öl herum, wie jemand, der sich emotional entzogen hat, während der Essig unten beleidigt seine eigene Säure verwaltet. Und dazwischen passiert nichts. Die klassische Antwort darauf ist das berühmte Grundverhältnis der Vinaigrette. 3 Teile Öl auf 1 Teil Essig. Und das ist eine wunderbare Küchenregel, weil sie so nützlich und gleichzeitig so missverständlich ist. Denn manche Menschen hören so eine Zahl und glauben, damit sei alles gesagt, wie ein Naturgesetz. 3:1. Punkt, Ende, aus. Wer abweicht, kommt ins kulinarische Gefängnis. Aber so ist es natürlich nicht. Dieses Verhältnis ist kein Gebot. Es ist ein Ausgangspunkt. Es ist die vernünftige, erwachsene, belastbare Basis, von der aus man dann schauen kann, was will ich eigentlich? Wie säurebetont mag ich es? Welche Art Essig verwende ich? Ist das Öl mild oder ist es kräftig? Soll das Dressing eher rund und schmeichelnd sein oder präzise und wachmachend? Denn ein Verhältnis ist in der Küche nie das Ende der Persönlichkeit. Es ist der Anfang. Nehmen wir mal ein einfaches Grundrezept. 3 Esslöffel Öl, 1 Esslöffel Essig, 1 Teelöffel Dijon-Senf, Salz, Pfeffer. Und für den kleinen Kick, den wir heute ja ausdrücklich suchen, 1/2 Teelöffel Aprikosenkonfitüre. Nicht viel, nur so viel, dass plötzlich etwas passiert. Denn genau das ist doch oft das Spannende. Nicht die totale Eskalation bringt ein Verhältnis zum Leuchten, sondern eine kleine, kluge Verschiebung. Ein Hauch Süße, der die Säure auffängt. Eine sanfte Fruchtigkeit, die das Ganze runder, tiefer, interessanter macht. Das ist im Essen so und wahrscheinlich auch in vielen Beziehungen. Wobei ich zu letzterem heute nur Andeutungen mache, bevor hier noch jemand glaubt, ich würde jetzt therapeutische Beratung für langjährige Ehekrisen mit Konfitüre anbieten. Was diese Vinaigrette so schön zeigt, ist nämlich nicht nur das Verhältnis von Öl zu Essig, sondern auch die Rolle der Vermittlung. Denn Senf ist in dieser Geschichte mehr als bloß Geschmack. Senf ist ein Emulgator, ein Kuppler, ein diskreter Vermittler mit ernsthaften Nutzen. Er hilft dabei, dass Öl und Essig nicht bloß eine kurze Begegnung im Schüsselrand haben, sondern tatsächlich für eine gewisse Zeit zusammenfinden. Und genau das liebe ich an Küchenwissen, dass es uns ständig beweist, wie oft gute Verhältnisse nicht an fehlender Leidenschaft scheitern, sondern an fehlender Bindung. Ohne Bindung keine Stabilität. Ohne Stabilität kein tragfähiges Verhältnis. Und ohne tragfähiges Verhältnis läuft einem das Dressing über den Salat wie eine schlechte Entscheidung über ein langes Wochenende. Ich würde dieses Dressing übrigens mit etwas sehr Einfachem servieren. Blattsalate, vielleicht ein paar dünn geschnittene Radieschen, ein paar geröstete Kerne, fertig. Nicht zu viel, nicht überladen, denn wenn ein Verhältnis gut geführt ist, muss man nicht ständig mit Nebengeräuschen davon ablenken. Die Vinaigrette zeigt, dass Gegensätze funktionieren können, aber nicht von allein. Sie brauchen Struktur, sie brauchen das richtige Maß und manchmal brauchen sie eben jemanden wie den Senf, der vermittelt. Ein schöner Gedanke und schon jetzt einer, der für diese ganze Folge trägt. Kommen wir zum zweiten Verhältnis. Fett, Mehl und Flüssigkeit. Die Mehlschwitze, die unterschätzte Vernunftehe der Küche. Wenn die Vinaigrette eher die elegante, leicht flirrende, französisch angehauchte Beziehung der Küche ist, dann ist die Mehlschwitze etwas ganz anderes. Sie ist nicht das glitzernde Wochenende. Sie ist das belastbare Fundament. Sie ist der Alltag. Nicht aufregend auf den ersten Blick, aber enorm verlässlich. Man könnte sagen, die Mehlschwitze ist keine wilde Affäre. Sie ist eher eine Vernunftehe mit erstaunlich großem Zukunftspotenzial. Denn was passiert da eigentlich? Fett und Mehl treffen aufeinander. Meist zu gleichen Teilen. Zum Beispiel 30 Gramm Butter und 30 Gramm Mehl. Und dann kommt das dritte Element hinzu, ohne dass aus dieser Beziehung nichts Tragfähiges wird. Die Flüssigkeit. Erst sie macht aus der bloßen Grundlage eine Soße. Erst sie entscheidet darüber, ob aus dieser nüchternen Verbindung etwas Fließendes, Weiches, Bindendes entsteht oder nur ein stilles Versprechen im Topf. Als alltagstaugliche Faustregel kann man sich sehr gut merken, gleiche Teile Fett und Mehl und dann ungefähr das Zehnfache der Gesamtmenge als Flüssigkeit. Aus 30 Gramm Butter plus 30 Gramm Mehl, also 60 Gramm Zutaten insgesamt, werden damit ungefähr 600 Milliliter Flüssigkeit für eine klassische Soße. Damit wird das Verhältnis plötzlich vollständig. Ein Teil Fett, ein Teil Mehl, 10 Teile Flüssigkeit bezogen auf die Gesamtmenge von Fett und Mehl. Das ist ein wunderbarer Küchenanker. Denn damit versteht man sofort, die Mehlschwitze ist nicht nur eine Zweierbeziehung, sie wird erst als Dreierkonstellation wirklich interessant. Nicht jede gute Verbindung muss sofort lodern. Manche beginnen eben sachlich, fast spröde, unromantisch und entwickeln dann erst mit der Zeit ihre eigentliche Kraft. Bei der Mehlschwitze geht es zunächst einmal darum, das Mehl im Fett anzuschwitzen, damit der rohe Geschmack verschwindet und eine Basis entsteht, die später Flüssigkeit aufnehmen und binden kann. Das ist ein kleiner, unscheinbarer Vorgang, der in unzähligen Küchen schon Großes geleistet hat. Und trotzdem wird er oft stiefmütterlich behandelt, weil Menschen gern das Spektakuläre lieben. Die Flamme, die Kruste. Das große Finale. Aber die wahre Küchenkompetenz steckt oft in diesen stillen Grundlagen. In dem, was unspektakulär aussieht, aber über alles entscheidet. Und genau deshalb hat die Mehlschwitze in dieser Folge ihren großen Auftritt verdient. Denn hier passiert etwas Wunderbares. Aus einem simplen Grundverhältnis entstehen plötzlich ganze Familien. Erstmal die Bechamel. Die entsteht, wenn zur Mehlschwitze nach und nach Milch dazukommt. Vorsichtig, mit Rühren, mit ein wenig Geduld, mit Gefühl für Temperatur und Konsistenz. Und plötzlich wird aus dieser nüchternen Verbindung etwas Weiches, Mildes, Tragendes. Eine Soße, die auf den ersten Blick fast zurückhaltend wirkt, in Wahrheit aber ein echter Machtmensch ist. Ohne Bechamel keine Lasagne mit Würde, kein ordentliches Gratin. Kein Auflauf, der mehr ist als eine heiße, formgewordene Überforderung. Das Schöne daran ist, auch hier entscheidet wieder das Verhältnis. Wie viel Fett und Mehl, wie viel Milch, wie stark soll die Bindung sein? Will ich etwas Gießfähiges oder etwas Dickeres? Etwas, das im Ofen später noch Struktur hält? Mit der Faustregel 30 Gramm Butter, 30 Gramm Mehl und rund 600 Milliliter Milch hat man eine wunderbare mittlere Grundlage. Wer es etwas dicker mag, bleibt mit der Flüssigkeit darunter. Wer es fließender braucht, geht leicht darüber. Dann kommt schon die Velouté. Die wirkt ein bisschen wie die elegante Cousine der Bechamel. Gleiche Grundidee, anderes Umfeld. Statt Milch kommt heller Fond dazu. Geflügel, Kalb, Gemüsefond, je nachdem, wohin die Reise gehen soll. Das Ergebnis ist feiner, leichter, oft etwas präziser. Weniger tröstend, mehr differenziert. Eher Seidenbluse als Strickjacke. Und allein, das ist doch schon herrlich. Aus derselben Bindung entstehen völlig unterschiedliche Charaktere, nur weil sich das Umfeld ändert. Man sieht daran, wie sehr Verhältnisse eben nicht nur durch die Beteiligten selbst entstehen, sondern auch durch das, was von außen dazukommt. Milch macht etwas anderes aus dir als Fond. Käse macht etwas anderes aus dir als Muskat. Und manche Dinge geraten einfach in eine andere Richtung, sobald die richtige dritte Komponente ins Spiel kommt. Apropos dritte Komponente. Dann haben wir natürlich noch die Mornay. Und Mornay ist in dieser Folge ganz klar die Variante, bei der aus einer sachlichen Beziehung plötzlich eine heiße Angelegenheit wird. Denn was ist Mornay? Im Kern Bechamel plus Käse, mehr nicht und gleichzeitig alles. Denn in dem Moment, in dem Käse hineinkommt, verändert sich die ganze Atmosphäre. Plötzlich ist da mehr Schmelz, mehr Fülle, mehr Verführung, mehr von diesem, ach komm, heute darf es ruhig ein bisschen drüber sein. Die Bechamel war noch korrekt, höflich, zurückhaltend, kultiviert. Und dann kommt der Käse ins Spiel und aus der vernünftigen Verbindung wird etwas, das deutlich mehr Körperkontakt sucht. Denn genau da macht diese Folge Spaß. Wenn aus einer nüchternen Grundbeziehung durch Käse plötzlich eine Affäre mit offenem Kragen wird, dann steckt darin nicht nur Küchenwissen, sondern auch dieses kleine, schmutzige Grinsen, das wir heute ausdrücklich zulassen wollen. Und das darf sein, denn Kochen ist zwar Handwerk, aber eben auch Lust, auch Spiel, auch Verführung. Und gutes Essen hat vermutlich mehr Beziehungen wieder in Stimmung gebracht als jede Paarberatung mit Flipchart. Praktisch gedacht sind diese Soßen unglaublich dankbar. Bechamel für Lasagne, Auflauf und Gratin. Velouté für feine Geflügel- oder Gemüsesoßen. Mornay für alles, was nach Käse und Komfort ruft, ohne direkt in die Obhut von Fertigprodukten geraten zu wollen. Aus einer simplen Mehlschwitze entstehen also ganze Möglichkeiten, so wie aus manchen Begegnungen mehr wird als zunächst gedacht. Nur mit dem Vorteil, dass man hier am Ende niemanden anlügen muss, höchstens ein bisschen nachsalzen. Das dritte Verhältnis. Salz und Nudelwasser oder warum Würze nie erst am Ende beginnen sollte. Kommen wir zu einem Verhältnis, das viele unterschätzen, obwohl es regelmäßig darüber entscheidet, ob Pasta nur satt macht oder wirklich schmeckt. Das Verhältnis von Wasser, Salz und Nudeln. Und ich sage es ganz offen, kaum etwas ist trauriger als Pasta, die im falschen Wasser gekocht wurde. Denn Pasta verzeiht viel. Zu viel Soße, zu wenig Soße, ein paar Minuten zu lange gekocht. Auch mal einen etwas groben Schnitt beim Parmesan. Was sie aber nicht gut verzeiht, ist innere Bedeutungslosigkeit. Und genau da kommt das Nudelwasser ins Spiel. Die grobe Küchenregel lautet, 1 Liter Wasser pro 100 Gramm Pasta und ungefähr 10 Gramm Salz pro Liter Wasser. Auch das ist natürlich keine göttliche Inschrift, die Moses mit Spaghetti vom Berg getragen hat, aber es ist eine sehr brauchbare Orientierung, vor allem beim Salz. Denn Salz im Nudelwasser ist nicht dieser kleine Pflichtposten, den man irgendwann lustlos reinkippt, weil man gehört hat, dass man das so macht. Nein, es ist der erste ernsthafte Kontakt zwischen Würze und Pasta. Es ist der Moment, in dem aus einem blassen Teigprodukt etwas mit Charakter wird. Wer hier geizt, versucht später oft mit der Soße zu retten, was in der Tiefe nie aufgebaut wurde. Und auch das kann man natürlich wieder doppeldeutig aufladen. Denn in vielen Verhältnissen ist es doch ähnlich. Wer die entscheidenden Dinge zu spät einbringt, darf sich über mangelnde Tiefe am Ende nicht wundern. Zu spät gewürzt ist zu spät gewürzt. Und Pasta ist dafür gnadenlos ehrlich. Was ich an diesem Thema so mag, ist, dass es zwei Dinge gleichzeitig zeigt. Erstens, auch einfache Alltagsgerichte brauchen ein sauberes Verhältnis. Zweitens, Geschmack entsteht oft viel früher, als Menschen denken. Nicht erst auf dem Teller, nicht erst mit der Soße, nicht erst durch die Deko, sondern schon im Wasser. Da ist fast schon eine philosophische Wahrheit dahinter. Gutes beginnt oft da, wo niemand hinschaut. Und weil wir schon dabei sind, das Wasser selbst hat ja ebenfalls eine Funktion. Genug davon bedeutet, dass die Pasta Platz hat, sich bewegen kann, nicht unnötig zusammenklebt und vernünftig kocht. Natürlich muss niemand für 2 Handvoll Nudeln einen Swimmingpool aufsetzen, aber zu wenig Wasser ist eben auch keine Tugend, sondern oft bloß der direkte Weg in eine zähe, klebrige Angelegenheit. Und dann kommt noch ein kleiner Schatz ins Spiel, der viel zu oft achtlos weggekippt wird. Das stärkehaltige Kochwasser. Dieses Wasser ist Gold. Nicht, weil es spektakulär aussieht, nicht, weil es duftet wie ein Spitzenparfüm, sondern weil es vermittelt. Ein Schuss davon in die Soße und plötzlich passiert etwas. Die Soße bindet schöner. Sie legt sich an die Pasta. Sie emulgiert. Sie haftet. Sie wird weniger zufällig und mehr Beziehung. Man könnte fast sagen, dieses Wasser ist der diskrete Vermittler, der dafür sorgt, dass zwei eigentlich getrennte Welten wirklich zusammenfinden. Öl und Essig brauchen Senf. Pasta und Soße brauchen Stärke. Und auch das ist wieder so eine herrliche Küchenwahrheit, die zugleich klingt wie ein Ratschlag aus einem deutlich komplizierteren Lebensbereich. Das vierte Verhältnis. Reis und Wasser. Das ruhige, stabile Verhältnis, das man nicht ständig kontrollieren sollte. Reis ist eines dieser Themen, bei denen sich zeigt, ob jemand entspannt kocht oder ob in der Küche heimlich ein kleines Nervensystem zusammenbricht. Denn Reis hat diese unangenehme Eigenschaft, äußerlich unscheinbar und innerlich nachtragend zu sein. Er wirkt harmlos, fast banal, so eine Beilage eben. Und gerade deshalb wird er oft mit einer Mischung aus Arroganz und Ahnungslosigkeit behandelt, die er nicht verdient. Denn Reis ist präzise. Zu viel Wasser und er wird weich, schwer, matschig, konturlos. Zu wenig Wasser und er bleibt hart, trocken, knirschig. Zu viel Hektik, also zu viel Rühren, zu viel Kontrollwahn und schon hat man das Gefühl, einen Topf voller kleiner weißer Vorwürfe zu produzieren. Aber auch hier hilft wieder ein Verhältnis. Je nach Sorte unterschiedlich, klar. Aber das muss man fairerweise sagen, es gibt nicht das eine ewige Reisverhältnis für alles. Aber als Grundorientierung gilt bei vielen weißen Reissorten irgendwo zwischen ein Teil Reis zu 1,5 bis 2 Teilen Wasser. Und genau daran kann man etwas sehr Schönes erkennen. Verhältnisse sind keine Gefängnisse. Sie sind eher so Geländer. Sie nehmen dir das Denken nicht ab, aber sie verhindern, dass du die Treppe runterfällst. Und Reis ist das perfekte Beispiel dafür. Denn wenn man einmal verstanden hat, dass Reis keine wilde Improvisationsbühne ist, sondern ein stilles Verhältnis von Menge, Hitze, Zeit und Ruhe, dann wird das Kochen plötzlich entspannter. Denn Reis lehrt etwas, das heute fast aus der Mode geraten ist. Nicht ständig eingreifen. Es gibt Dinge, die werden nicht besser, wenn man sie alle 30 Sekunden überprüft. Reis gehört dazu. Polenta? Eher nicht. Risotto? Schon gar nicht. Aber normaler Reis im Topf, der will oft einfach in Frieden gelassen werden. Deckel drauf, Hitze passend, Verhältnis stimmt, abwarten. Das ist ein beinahe therapeutischer Gedanke und vielleicht auch einer, den man mit leichter Bosheit in die amoröse Richtung schieben kann. Nicht jedes Verhältnis profitiert davon, dass permanent drin herumgestochert wird. Okay, jetzt habe ich Bilder im Kopf. Manches gedeiht besser mit etwas Vertrauen, wollte ich sagen. Ich finde Reis in dieser Folge deshalb so schön, weil er die ruhigere, erwachsenere Seite von Verhältnissen zeigt. Nicht immer geht es um Kick, Schärfe, Reibung oder Verführung. Manchmal geht es schlicht darum, dass etwas zuverlässig funktioniert. Und mal ehrlich, auch das hat seinen erotischen Reiz, zumindest in der Küche. Das fünfte Verhältnis, Salzlake, das diskrete Vorspiel, das später für Saftigkeit sorgt. Jetzt kommen wir zu einem Verhältnis, das vielleicht nicht in jeder Alltagsküche ständig vorkommt, aber thematisch ein echter Gewinn ist, die Salzlake. Und die Salzlake ist deshalb spannend, weil sie ein Küchenprinzip zeigt, das viele zwar wahrnehmen, aber nie richtig benennen. Vorbereitung verändert das Ergebnis. Eine klassische Salzlake liegt oft ungefähr bei 5-6% Salz, also etwa 50 bis 60 Gramm Salz pro Liter Wasser. Das klingt erstmal kernig, aber die Lake ist ja auch nicht zum Trinken da, sie ist ein Werkzeug. Und dieses Werkzeug hat einen ziemlich klaren Zweck. Eine Salzlake lohnt sich vor allem dann, wenn ein Stück Fleisch leicht dazu neigt, beim Garen trocken zu werden oder innen ein bisschen zu fade zu bleiben. Also zum Beispiel bei Hähnchenbrust, Putenfleisch, Schweinekotelett oder anderem eher mageren Fleisch. Und genau da wird es praktisch. Denn was bringt die Salzlake konkret? Erstens kommt die Würze nicht erst am Ende von außen ans Fleisch, sondern schon vorher ein Stück weit nach innen. Zweitens hilft die Lake dabei, dass das Fleisch beim späteren Garen saftiger bleibt und nicht so schnell trocken wirkt. Mit anderen Worten, sie verbessert nicht nur den Geschmack, sondern oft auch das Mundgefühl und die ganze Wirkung auf dem Teller. Gerade bei Geflügel kann der Unterschied erstaunlich sein. Aus etwas, das sonst schnell nur ganz okay geworden wäre, wird plötzlich etwas, das deutlich saftiger, aromatischer und runder wirkt. Bei stark durchwachsenem, ohnehin saftigem Fleisch ist dieser Effekt meist weniger spektakulär. Ein gut marmorierter Schweinenacken braucht diese Art von Zuwendung in der Regel nicht so dringend wie ein mageres Stück Hähnchen. Und genau deshalb ist die Salzlake eben kein Allheilmittel, sondern ein gezieltes Werkzeug. Man nimmt sie nicht immer, aber wenn man sie im richtigen Moment einsetzt, versteht man sehr schnell, warum es sie gibt. Und auch hier ist der sprachliche Reiz natürlich enorm, denn was ist eine Salzlake im Grunde? Aufmerksamkeit vor dem eigentlichen Geschehen. Keine Hektik, kein später Aktionismus, keine verzweifelte Rettungsmaßnahme auf den letzten Metern, sondern eine bewusste Vorbereitung, damit es hinterher besser wird. Man könnte auch sagen, kein One-Night-Stand, sondern ein ordentliches Vorspiel. Denn wie oft ist es in der Küche genauso wie anderswo? Menschen glauben, sie könnten mit Gewalt am Ende noch retten, was am Anfang nie ordentlich vorbereitet wurde. Mehr Hitze, mehr Soße, mehr Gewürz, mehr Lautstärke, mehr Käse. Irgendwas wird schon helfen. Aber oft wäre die bessere Lösung gewesen, sich vorher 5 Minuten länger Gedanken zu machen. Die Salzlake steht genau dafür. Nicht für Drama, sondern für kluge Vorbereitung. Und das ist doch eigentlich eine schöne Botschaft. Gerade in einer Welt, in der jeder immer die spektakulären Lösungen sucht. Dabei lösen sich viele Probleme schon, wenn man das Verhältnis früh sauber ansetzt. Nicht jedes Fleischstück braucht also zwingend eine Salzlake. Aber bei magerem Fleisch oder Geflügel kann sie genau den Unterschied machen, der später auffällt. Mehr Würze im Inneren, mehr Saftigkeit auf dem Teller und weniger Enttäuschung beim ersten Schnitt. Und damit bekommt diese Folge an genau dieser Stelle noch eine neue Facette. Nicht nur Bindung, nicht nur Würzung, sondern spürbare Verbesserung durch Vorbereitung. Das 6. Verhältnis. Polenta, warum die richtige Nähe über Haltung entscheidet. Polenta ist ein Geschenk für diese Folge. Nicht nur, weil sie kulinarisch interessant ist, sondern weil sie bildlich so viel hergibt. Im Kern geht es bei der Polenta um das Verhältnis von Maisgrieß zu Flüssigkeit. Für eine cremige Polenta liegt man oft bei ungefähr 1 Teil Polenta zu 4 bis 5 Teilen Flüssigkeit. Auch das variiert je nach Produkt und gewünschtem Ergebnis, aber die Richtung ist klar. Zu wenig Flüssigkeit und die Polenta wird schwer, fest, störrig. Zu viel Flüssigkeit und sie verliert Haltung, läuft breit aus, wird unsicher. Und damit ist Polenta fast schon ein philosophischer Beitrag zum Thema Nähe und Distanz. Wie viel Nähe braucht etwas, um weich und anschmiegsam zu werden? Und ab wann wird aus Weichheit Formverlust? Das ist doch eine wunderbare Frage, kulinarisch und sonst auch. Was ich an Polenta so mag, ist, dass sie zeigt, wie stark kleine Verschiebungen wirken. Dass das Ergebnis nicht einfach nur gut oder schlecht wird, sondern ganz unterschiedlich in seiner Persönlichkeit. Eine cremige Polenta ist tröstlich, rund, warm, fast schon zärtlich. Eine festere, abgekühlte Polenta kann später geschnitten, gebraten, gegrillt werden. Dann bekommt dieselbe Grundidee plötzlich Kanten, Struktur, Selbstbehauptung. Auch das ist ja ein schönes Bild. Manche Verhältnisse bleiben weich, andere entwickeln später Haltung. Und vielleicht werden manche erst dann richtig interessant, wenn sie nochmal Hitze sehen. Da ist der Doppelsinn fast schon gratis. Das 7. Verhältnis. Couscous und Bulgur, die unkomplizierten Verhältnisse des Alltags. Ganz zum Schluss dieser Küchenreise möchte ich noch 2 Kandidaten mit reinnehmen, die genau deshalb so wertvoll sind, weil sie wenig Theater machen. Couscous und Bulgur. Gerade Couscous ist da ein schönes Beispiel. Häufig arbeitet man ungefähr mit 1 Teil Couscous zu 1 Teil heißer Flüssigkeit. Ziehen lassen, auflockern, fertig. Je nach Produkt kann das minimal variieren, aber als Grundregel ist das wahnsinnig praktisch. Und auch Bulgur funktioniert ähnlich, wobei Körnung und Verarbeitung mitentscheiden, wie viel Flüssigkeit tatsächlich nötig ist und wie lange das Ganze braucht. Was ich daran für diese Folge mag, ist etwas ganz Einfaches. Nicht jedes gute Verhältnis muss kompliziert sein. Das ist ja vielleicht sogar eine der stillen Erkenntnisse dieser Episode. Wir reden oft so, als müssten gute Dinge immer hochkomplex, geheimnisvoll, dramatisch oder exzessiv sein, als hätte nur das Wert, was viele Schritte, viel Aufwand und mindestens 3 kleine Küchengeräte braucht. Aber Couscous und Bulgur zeigen das Gegenteil. Manche Verhältnisse sind gut, gerade weil sie klar sind, weil sie nicht dauernd Signale senden, weil sie nicht toxisch sind, weil sie nicht nach Aufmerksamkeit schreien, weil sie einfach funktionieren. Auch das ist eine Qualität. Und mal ganz ehrlich, im echten Leben könnte man darüber auch länger sprechen. Aber heute bleiben wir beim Essen. Und damit sind wir eigentlich schon beim Kern dieser ganzen Folge angekommen. Denn wenn man all diese Beispiele zusammennimmt, Vinaigrette, Mehlschwitze, Bechamel, Velouté, Mornay, Nudelwasser, Reis, Salzlake, Polenta, Couscous, Bulgur, dann merkt man irgendwann etwas sehr Tröstliches. Kochen ist viel weniger chaotisch, als es manchmal wirkt. Ja, natürlich gibt es Intuition, natürlich gibt es Erfahrung, natürlich gibt es den berühmten Blick, das Gefühl, dass... Das sieht man doch, aber die Grundlage davon ist eben oft etwas sehr Einfaches. Ein Verhältnis, das stimmt. Und das ist in der Küche ein Geschenk. Denn es nimmt einem nicht die Freiheit, es schafft sie erst. Wer das Verhältnis von Öl und Essig kennt, baut eigene Dressings. Wer versteht, was Fett, Mehl und Flüssigkeit zusammen können, entwickelt Soßen aus dem Handgelenk. Wer begriffen hat, wie wichtig Salz im Nudelwasser ist, kocht plötzlich bessere Pasta, ohne dafür mehr Geld auszugeben. Wer ein Gefühl für Reis und Wasser entwickelt, verliert die Angst vor dem Topf. Wer weiß, wann eine Salzlake Sinn macht, würzt bewusster. Wer Polenta oder Couscous im Verhältnis denkt, kocht sicherer. Und Sicherheit ist etwas Wunderbares. Nicht, weil sie jede Überraschung ausschließt, sondern weil sie Raum schafft für Genuss. Denn erst wenn eine Basis da ist, kann man spielen. Erst wenn das Fundament trägt, kann man improvisieren. Erst wenn man weiß, wie Dinge grundsätzlich zueinander stehen, kann man bewusst davon abweichen. Und ist das nicht vielleicht überhaupt die reifste Form von Verführung? Nicht blind ins Chaos zu rennen, sondern genau zu wissen, was man tut. Und dann mit leichter Hand ein bisschen davon abzuweichen. Ich finde schon. Denn gute Küche ist am Ende oft genau das. Eine Mischung aus Verlässlichkeit und Reiz, aus Struktur und Spiel, aus Bindung und Spannung, aus Sicherheit und einem kleinen Kick. Also eigentlich wie die besten Verhältnisse, nur mit deutlich besserem Ruf. Viele Menschen suchen nach mehr Pep im Leben, mehr Würze, mehr Reibung, mehr Spannung, mehr von diesem Gefühl, dass nicht alles nur noch routiniert vor sich hinläuft wie eine schlecht gepflegte Zimmerpflanze im Behördenflur. Und ja, das ist menschlich, aber bevor man ausgerechnet dort für Unruhe sorgt, wo anschließend sehr viele Menschen sehr schlechte Gespräche führen müssen, kann man seine Lust auf neue Verhältnisse vielleicht erstmal da ausleben, wo das Ergebnis deutlich angenehmer ausfällt. In der Küche, mit einem neuen Dressing zum Beispiel, mit einer Soße, die plötzlich trägt, mit Pasta, die endlich von innen heraus gewürzt ist, mit einer Polenta, die weiß, wie viel Nähe sie braucht, mit einer Salzlake, die zeigt, was gute Vorbereitung ausmachen kann. Denn gute Verhältnisse beim Kochen sind nicht nur moralisch einwandfrei, sie sind auch oft deutlich befriedigender. Und weil ich weiß, dass man sich beim Hören nicht jedes Verhältnis, jede Zahl und jede kleine Küchenromanze sofort merken kann, packe ich euch die wichtigsten Mischungsverhältnisse aus dieser Folge kurz und übersichtlich in die Shownotes. Dann müsst ihr nicht erst ein heimliches Wiederhören mit der ganzen Episode anfangen, die ja heute auch ein bisschen länger war. Nur weil ihr schnell wissen wollt, wie viel Salz ins Nudelwasser gehört. Den Abonnenten des kostenlosen und jederzeit kündbaren Rezepte-Newsletters habe ich es schon per E-Mail zugesandt. Und wenn du da immer noch nicht angemeldet bist, kann ich auch nichts dafür. Und das Beste an all den Verhältnissen der heutigen Folge ist, man kann ganz offen darüber reden, liebe Koch-Rookies. Macht es gut, bis zur nächsten Folge, euer Damian. Dieser Podcast ist nicht kommerziell. Für Produkte, die ich erwähne oder empfehle, erhalte ich keine Zuwendung irgendwelcher Art. Ich empfehle sie ausschließlich aufgrund meiner persönlichen Erfahrung und Überzeugung. Alle Meinungen, die ich hier vertrete, sind ebenfalls aufgrund meiner Erfahrung gebildet. Das heißt, ich erhebe keinen Anspruch darauf, dass sie die letzte Weisheit darstellen. Wenn du Meinungen, die ich hier äußere, nicht teilen kannst, dann ist das legitim und toll, denn das bedeutet, dass du dich mit dem jeweiligen Thema bereits auseinandergesetzt hast.